HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem Abenteuerromanautor Gerhard Henschel, Gastgeberin Ruth Fühner. Abenteuerroman, das ist in diesem Fall nicht die Bezeichnung einer trivialen Gattung, sondern der Titel eines Buches, das nahtlos anschließt an einen vorangegangenen Liebesroman. Und den Helden beider Bücher, den jungen Martin Schlosser, kennen Henschel-Fans bereits aus seinem Kindheits- und seinem Jugendroman. Ja, wir haben sogar schon Bekanntschaft geschlossen mit Martins Eltern, bevor sie überhaupt seine Eltern wurden. Ihre ernüchternde Geschichte hatte Henschel in dem Briefroman Die Liebenden erzählt. Gerhard Henschel, Sie hatten Martin Schlosser am Ende des Liebesromans in Meppen zurückgelassen. Meppen, für alle, die nicht aus Niedersachsen sind, ist eine Mittelstadt im Emsland. Dass man dort wirklich einen Abenteuerroman erleben kann, das erscheint mir doch ziemlich unglaubwürdig.
Immerhin verlässt der Erzähler ja Meppen im Laufe des Romans. Ich hatte ursprünglich gehofft, dass ich nach dem Kindheitsroman Martin Schlosser bereits im daran anschließenden Jugendroman bis zum Abitur führen kann. Dann stellte sich aber raus, dass er nach 500 Seiten immer noch in die 10. Klasse ging und ich musste das dann auf den nächsten Band verschieben. Da hat es dann wieder nicht ganz geklappt, aber im Abenteuerroman verlässt Martin Schlosser Meppen. Es gelingt ihm, das Abitur zu bestehen und er zieht nach Bielefeld um und wird dort Zivildienstleistender und das ist für ihn schon abenteuerlich genug.
Also der Graf von Monte Cristo ist er nicht gerade. Was bedeutet Abenteuer für ihn? Was kann Abenteuer in Bielefeld bedeuten?
Er möchte auf alle Fälle raus aus der Provinz. Wer jemals in Meppen gewesen ist, weiß, was die Provinz ist. Es gibt auch andere provinzielle Flecken in Deutschland und der Welt, aber Meppen im Emsland ist ganz besonders arg, zumal Martin Schlosser ein Zugezogener ist. Seine Familie kommt nicht aus dem katholischen Emsland, er kommt aus einer evangelischen Familie und die Familie ist dorthin gezogen, als er 13 Jahre alt war. Es gibt ja diverse Parallelen zwischen mir und dem Erzähler Martin Schlosser, die mir die Recherchen sehr erleichtert haben. Ich war im gleichen Alter in Meppen, ich habe genauso viele Geschwister wie er, mein Vater hat den gleichen Beruf wie er gehabt. Das hat das Schreiben sehr vereinfacht. Ich musste mir eigentlich gar nichts ausdenken, sondern bloß aus dem Erlebten heraus sieben. Und wenn man dann auch das profane Leben näher betrachtet, wird doch manches recht abenteuerlich.
Also was gibt's da alles? Rumhängen, kiffen, rumrätseln am weiblichen Begehren. Was gehört noch alles zu den Abenteuern dieser Zeit, dieser, na, sagen wir mal, Spätpubertät?
Träumen, Musik hören und lesen und reisen.
Und Politik im Kopf haben auch.
Ja, also er ist natürlich ein junger politischer Wirrkopf. Was soll man machen? Ich weiß nicht, ob ich selber sehr viel klüger bin inzwischen als er, aber ich habe ihn ein bisschen klüger zu machen versucht, als ich selbst es war.
Er ist ja immer schnell, auch mit harschen, sehr lakonisch gefassten Urteilen bei der Hand. Da würde mich schon mal interessieren, wo sich der Gerhard Henschel von damals und der heute von seinem Helden unterscheiden?
Es gibt natürlich vielerlei Parallelen. Ich weiß aber nicht, ob das für die Leser nun wirklich so interessant ist, inwiefern ich mich als Autor nun im Alter von 50 Jahren von diesem jungen 20-Jährigen unterscheide.
Doch, das wird da interessant, denke ich mir, wo man fragt, wie ist das eigentlich gemacht? Also wie kann man so zurückblicken, wie Sie das tun? Aber das würde ich gerne auf den zweiten Teil eigentlich verschieben. Lassen Sie uns noch ein bisschen darüber reden, was der alles so anstellt, der Martin Schlosser in dieser Zeit, um das Abi rum, nach dem Abi.
Naja, er hat ja nun endlich eine Freundin gefunden. Es gab Leserproteste, nachdem der Liebesroman erschienen war, der voraufgehende in diesem Zyklus, der eben den Titel Liebesroman trägt und er endet nach über 500 Seiten mit dem ersten Kuss. Andererseits ist der berühmteste Liebesroman der Weltliteratur tatsächlich auch sogar ohne eine einzige Kussszene ausgekommen, Die Leiden des jungen Werthers.
Damit sind wir bei dem, was Martin Schlosser gerne liest. Was hat er für Vorlieben? Er schenkt seinem Vater Kafkas Brief an den Vater.
Ja, das hat allerdings nichts gefruchtet. Ich glaube, dieser Vater hat diesen Band niemals gelesen.
Aber ich glaube, viele Jugendliche, viele Pubertierende machen den Versuch, auf diesem Umweg was zu erreichen bei den eigenen Eltern. Es ist immer gleich aussichtslos, oder? Die Eltern verstehen nicht mal die Botschaft.
Ich kann nur über meine eigenen Eltern sprechen oder in diesem Falle über die von Martin Schlosser. Aber vielleicht ist es wirklich unmöglich, zwischen den Generationen ein Gespräch anzustiften. Ich würde das allerdings nicht unbedingt verabsolutieren wollen. Was bei Martin Schlosser sichtbar wird, ist natürlich eine große Identifikationsbereitschaft. Ich kenne das ja von mir selbst. Als ich Anfang 20 war, habe ich Rolf-Dieter Brinkmann gelesen, den großen Band Romblicke. Und das war nun ein Dichter, der die Welt gehasst hat, so wie vielleicht keiner vor und keiner wieder nach ihm. Und er ist mit, ich glaube, 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und hat dieses große brachiale Werk hinterlassen. Martin Schlosser identifiziert sich sehr damit. Rolf-Dieter Brinkmann ist auch in der niedersächsischen Provinz groß geworden, in Vechta, ein fast noch schlimmerer Ort als Meppen. Das ist im Abenteuerroman dann eigentlich auch seine Hauptlektüre.
Was treibt er noch so? Mädchen, Beziehungskistengespräche.
Ja, er hat nun eine Freundin und ist aber sich eigentlich uneins damit, ob er nun ein treuer Freund sein will oder nicht. Er tapst viel herum und er geht immer wieder auf Reisen. Er trampt durch die Weltgeschichte mit seinem guten Freund Hermann. Begibt er sich auf eine längere Tramptour, die die beiden führt über Bayern nach Venedig und wieder zurück. Ab und zu sind die, hält er sich auch in Amsterdam auf Nordseeinseln. Im Drogenmekka treibt er sich herum. Dann werden die beiden ausgenommen von Hütchenspielern. Damals wusste man noch nicht, was Hütchenspieler sind, aber er macht eine sehr lehrreiche Bekanntschaft mit Hütchenspielern in Amsterdam und die beiden müssen, also Hermann und der Erzähler, müssen völlig geplündert am nächsten Tag wieder nach Hause reisen. Es ist ihnen auch nicht mal gelungen, Drogen zu kaufen. Sie haben nur Henna bekommen.
Das zeigt, ein bisschen fremd ist er in der großen Welt. Es kann auch vielleicht nicht anders sein, wenn man aus der Provinz kommt. Erstmal zumindest, da muss man sich das erstmal drauf schaffen, wie es draußen zugeht. Ist das ein Träumer eigentlich in Ihren Augen, der Martin? Also so richtig engagieren tut er sich ja nirgendwo.
Also er hat eine gewisse Alltagsinkompetenz, das würde ich gern einräumen, ja. Ja, er ist ein Träumer, er ist ein völlig unfertiger Mensch, der keine Ahnung hat, wozu er eigentlich auf der Welt ist.
Mhm. Die Heike, seine Freundin, die verlangt ihm in dieser Hinsicht ziemlich viel ab.
In den 80er Jahren war es nun einmal so, dass in progressiven Partnerschaften die Frau den Mann dazu zwang, entsetzliche Bücher zu lesen, wie Häutungen von Verena Stephan oder Der Tod des Märchenprinzen und andere pseudofeministische Literatur. Ja, mhm. Da musste er durch. Und das wird sogar noch schlimmer im nächsten Band.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es viel nützen wird, oder?
Er begreift sich immerhin als Feministen, also insofern hat es denn doch gefruchtet.
Das wohl schon, aber sagen wir mal so, der Zugang zu seinem eigenen Gefühlsleben, fällt ihm der leicht?
Nein. Nein, wie gesagt, er ist ein völlig versponnener Mensch, schüchtern bis dort hinaus und es gelingt ihm einfach nicht, Fuß zu fassen in der Welt.
Und es wird ihm andauernd abverlangt, sich doch mal zu öffnen, sich zu geben. Also das heißt, es geht nicht nur um die Lektüre feministischer Werke, sondern es geht eben auch um eine ganz bestimmte Haltung Frauen gegenüber. Und ich glaube, das kann sich deswegen nicht ändern, weil Männer und Frauen so in unterschiedlichen Welten leben, oder?
Loriot hat einmal gesagt, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Da ist natürlich viel Wahres dran. Martin Schlosser wehrt sich auch immer wieder, vielleicht ja auch nicht ganz zu Unrecht, gegen ein Zerreden von Beziehungen. Also die 80er Jahre waren das Jahrzehnt der Beziehungsdiskussionsquälerei. Ich selbst habe den Eindruck, dass es inzwischen besser geworden ist. Das musste wohl so sein, denn die vorangegangene Generation war vollkommen sprachlos. Also die Generation meiner Eltern.
Es wurde Martin Schlossers Eltern geredet. Auch.
Ja.
Das findet ja auch seinen Niederschlag im Abend.
Ja, die konnten überhaupt nicht miteinander sprechen. Das kennen, glaube ich, auch viele andere Leute meines Alters von ihren eigenen Eltern oder gar von den Großeltern.
Da hilft auch Kafkas Brief an den Vater nicht. Es hilft aber auch nicht, wenn man blinde Flecken hat wie Martin Schlosser. Ich habe den Eindruck, dass da untergründig eigentlich die ganze Zeit sowas da ist, so eine Gefährdung der Mutter auch, die er ziemlich ausblendet.
Da müssten Sie mir doch mehr drüber sagen. Aha. Das ist mir jetzt was Neues.
Ja, die ist dann mal im Krankenhaus und ja, man hat den Eindruck, da ist irgendwas im Hintergrund, eine Krankheit oder so, die er nicht an sich ranlassen will. Sehe ich da mehr als der Autor?
Also er sucht die Distanz zum Elternhaus, das stimmt auf alle Fälle. Und die Leser des Briefromans Die Liebenden, der ja nach Briefen aus dem Nachlass meiner Eltern gestaltet ist, wissen auch, dass diese Mutter von Martin Schlosser dann in den frühen 80er Jahren an Krebs erkrankt und an dem sie später sterben wird.
Das schwingt da mit, ohne dass es ganz deutlich gesagt wird. Und ja, vielleicht auch bei Gerhard Henschel noch gar nicht so beabsichtigt war. Sie haben, lassen ja nie einen Zweifel daran, dass Sie mit diesem jungen Agnostiker Martin sehr viel gemein haben. Was haben Sie eigentlich beim Schreiben über sich damals dazugelernt?
Was mir selbst großes Vergnügen gemacht hat, vor allen Dingen beim Schreiben des Jugendromans und des Liebesromans, war das sich zurückversetzen in einen unreifen Zustand, also in den Zustand eines jungen Mannes in der Adoleszenz, der ungeheuer egozentrisch und selbstgerecht und altklug ist und die ganze Zeit über alles meckert. Das machte mir sehr viel Vergnügen, das nun als erwachsener Mensch noch einmal auskosten zu dürfen, ohne dabei so schrecklich jung sein zu müssen, wie Martin Schlosser es zu dem Zeitpunkt ja ist. Vielleicht ist das dann an der Grenze auch von Schriftstellerei zur Schauspielerei, das weiß ich nicht. Ich komme mir beim Schreiben manchmal so vor. Es macht jedenfalls ein ungeheures Vergnügen, nochmal so rotznäsig sein zu dürfen, über die Hausaufgaben zu meckern, aufs Plumpste über die Mathehausaufgaben herzuziehen, die arme kleine Schwester dann wieder zu beschimpfen und so weiter und so weiter. Ich habe ja das Vergnügen, dass gelegentlich einige meiner Romanfiguren bei Lesungen von mir im Publikum sitzen.
Genau, was halten die davon, wie sie da abgeschildert werden?
Die Familie hat das immer unterstützt, auch beim Briefroman Die Liebenden war es ja so, der zieht sich ja hin von 1940 bis in die 90er Jahre. Und ich hatte anfangs eine größere Lücke in der frühen Nachkriegszeit und habe alle Verwandten nochmal angeschrieben, ob sie nicht noch mir Sachen geben können, die vielleicht noch auf dem Dachboden lagern oder sonst wo. Und ich bekam viele Briefe und auf einmal schlossen sich die Jahre 46, 47, 48, sodass ich dann sogar schon wieder gut auswählen konnte. Die Familie hat das alles immer unterstützt und amüsiert sich königlich, wenn ich dann Lesungen mache. Meine ältere Schwester, die im Roman den Namen Renate trägt, war so freundlich, mir ihre Pubertätstagebücher zur Verfügung zu stellen. Auch anderes, wenn ich mal Fragen habe nach alten Autokennzeichen oder Geburts- und Sterbedaten oder wann ist nochmal der und jener Vetter konfirmiert worden und dergleichen, da wird mir meist gut geholfen. Also es tun alle, was sie können. Und wie ich sie dann darstelle, ist natürlich trotzdem mir überlassen und ich glaube auch, dass viele Leser merken oder ich weiß es sogar, weil die mir das mitteilen, dass man auch erkennt, wenn jetzt der Erzähler über seine kleine Schwester Wiebke ständig herzieht, macht er ja nur sich selbst lächerlich und nicht seine kleine Schwester. Es gibt auch Leute, die sagen, sie würden sich freuen, wenn endlich mal ein gutes Wort abfiele für die arme Wiebke. Und es wird jetzt auch in den neueren Romanen besser. Er wird ja auch etwas älter.
Da sind wir beruhigt. Auf wie viele Bände ist das Ganze jetzt eigentlich insgesamt angelegt?
Das weiß ich nicht. Ich mache jetzt weiter. Der nächste Roman wird Bildungsroman heißen. Da geht es dann um Martin Schlossers Jugendjahre. Der erscheint voraussichtlich im kommenden Herbst. Und dann sehen wir mal weiter.
Wir sind im Jahr 1980, als der Abenteuerroman einsetzt, Gerhard Henschel. Was ist denn eigentlich aus den Aufbruchsbewegungen der Jahrzehnte davor geworden? Also der Martin scheint ja davon nur noch so einen matten Abglanz eigentlich mitzubekommen.
Also immerhin schafft er es bis zur großen Demonstration in Brockdorf. Er findet dann allerdings das Kernkraftwerk nicht. Zu seinem Kummer muss er wieder umkehren. Martin Schlosser fährt auch zu der großen Friedensdemonstration in Bonn 1982. Im nächsten Roman wird er auch weiter an Demonstrationen teilnehmen, allerdings ohne großes Vergnügen. Er ist eigentlich ein Einzelgänger, um nicht zu sagen ein Eigenbrötler. Ich will das gar nicht schönreden oder verteidigen, sondern einfach so beschreiben, wie es ist.
Sie haben sich Musik von Bob Dylan gewünscht, Make You Feel My Love. Was für ein Verhältnis haben Sie, was für ein Verhältnis hat Martin zu Bob Dylan?
Also im Abenteuerroman wächst sich das dann allmählich aus. Also mich hat Bob Dylan mein ganzes Leben lang begleitet. Er hat mir immer wieder vorgesungen, wie es mir geht. Es gab auch Phasen, in denen ich sehr unzufrieden mit den neueren Alben gewesen bin. Es freut mich, dass er jetzt zu einem großartigen Altersstil gefunden hat. Mir gefällt diese Stimme, die so klingt, als habe er wieder mit Glasscherben gegurgelt. Es spricht mein Herz einfach an.
You ain't seen nothing like me.
Make You Feel My Love von der CD Time Out of Mind von Bob Dylan, gewünscht von Gerhard Henschel. Gerhard Henschel ist heute zu Gast bei Ruth Fühner im gläsernen Studio auf der Frankfurter Buchmesse, von wo aus wir heute den Doppelkopf in HR2 senden. Unser Thema ist zunächst mal Henschels jüngstes Buch. Abenteuerroman heißt es und ist eine bei Hoffmann und Campe erschienene Chronik der frühen 80er Jahre, gefiltert durch das Temperament des gerade 18 gewordenen Martin Schlosser. Über das Wichtigste an diesem Romanprojekt haben wir bisher nur andeutungsweise gesprochen, nämlich wie das eigentlich gemacht ist. Nämlich als eine tolle Collage aus privaten und zeitgeschichtlichen Erinnerungsschnipseln, lakonisch und pointiert, ein Bewusstseinsstrom, in dem Treibgut jeder Herkunft, beinahe jeder Herkunft, gleichwertig erscheint, von den Bratkartoffeln zum Abendessen über den Nahostkonflikt, Familienzwiste und den Hungerstreik von IRA-Mitgliedern bis zum Haschkeks beim Umsonst- und Draußen-Konzert. Das klingt oft so nah, Gerhard Henschel, dass der Eindruck eines Tagebuchs entsteht. Konnten Sie denn auf eigene Tagebücher zurückgreifen?
Auf eigene Tagebücher nicht, aber ich war irrsinnig genug, mit 13 Jahren auf die Idee zu kommen, meiner Familie zu Weihnachten eine Monatszeitschrift zu schenken. Die nannte sich dann auch Der Monat, Nachrichtenmagazin der Familie Henschel und Verwandtschaft. Die Auflage war 1, das tippte ich jeden Monat. Da stand dann drin, ob der Hamster Junge bekommen hat und wer Urlaub auf Jüst gemacht hat oder wenn einem Verwandten ein Zahn ausgefallen war, erbat ich mir einen Bericht für den Monat. Das tippte ich ab, sogar mit Randausgleich auf einer mechanischen Schreibmaschine. Das Layout, habe ich mich dann am Spiegel orientiert und dieses Blättchen erschien tatsächlich 5 Jahre lang mit einem Umfang von 15 bis 30 Seiten monatlich. Da konnte ich jetzt natürlich wunderbar darauf zurückgreifen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, ich wäre öfter in die Disco gegangen, statt sowas zu schreiben. Darauf konnte ich zurückgreifen. Ich komme zum Glück aus einer sehr schreibfreudigen Familie. Der briefliche Nachlass meiner Eltern ist ungeheuer umfangreich. Damals war das Telefonieren auch noch sehr teuer und in der Zeit, als das Telefonieren allmählich billiger wurde, war es eben so, dass eine Tante nach England geheiratet hatte und das Auslandstelefonieren war unermesslich teuer. Dann wurden mit der eben noch sehr ausführliche Briefe gewechselt. Es sind nicht nur Briefe innerhalb der Verwandtschaft, sondern was sich hinterlassen hat, ist beispielsweise auch ein Ordner, den meine Mutter angelegt hat. Der heißt Medikamente der Hausapotheke. Darin ist tatsächlich jeder Beipackzettel aus Arzneimittelpackungen dann abgeheftet worden. Und es gibt darauf handschriftliche Notizen, wann das jeweils war. Da steht dann beispielsweise Tonsilase, irgendein schreckliches Halsmedikament, Gerd, Husten, Herbst 83. Ich kann praktisch jeden Schnupfen in dieser Familie nachträglich rekonstruieren. Das hilft eben alles sehr dabei. Oder Kassenbücher und andere Dinge, Kinokarten und sowas oder Quittungen für gekaufte Nägel und dergleichen. Das befindet sich alles in meinem Archiv und man muss diese Dokumente natürlich irgendwie zum Sprechen bringen. Also die dokumentarische Kleinflora, wie Walter Kempowski das mal genannt hat.
Danke für dieses Stichwort. Von dem haben Sie viel gelernt.
Ja, also es ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her, dass ich mal wieder als Kempowski-Fan Tadellöser und Wolf las. Und damals fragte ich mich, warum gibt es sowas Ähnliches eigentlich nicht für meine Generation? Mir war zumindest nicht bekannt, dass irgendjemand etwas mal in dieser Art versucht hätte. Und damals kam ich auf die etwas vermessene Idee, dann es selber zu versuchen. Ich hatte nicht gewusst, wie viel Arbeit damit auf mich zukommt für den Kindheitsroman. Habe ich 6 Jahre lang nur Material gesammelt und dann noch 1 Jahr auf die Niederschrift verwandt. Parallel dazu sind dann die Liebenden auch erschienen. Ich hatte damals gar nicht vor, über den Kindheitsroman hinaus noch weiterzumachen. Der endet mit dem Umzug der Familie nach Meppen und ich hatte eigentlich keine Lust, 500 Seiten lang abermals nach Meppen zurückzukehren. Mittlerweile sind es 1500 Seiten Meppen geworden, aber jetzt ist er es ja endlich los. Ich habe mich orientiert durchaus auch an Walter Kempowski.
Reden wir über den vielleicht gleich noch. Ja. Was ist Ihr Treibstoff, ums Himmels Willen, wenn man erstmal auf eine Strecke von 500 Metern angelegt hat und dann kommt ein Mehrfaches dabei raus? Was treibt da vorwärts?
Das war nicht beabsichtigt, das stimmt. Es macht mir nach wie vor großes Vergnügen. Wenn das Vergnügen aufhörte, würde ich sofort die Arbeit daran einstellen. Ja, es macht mir wirklich Spaß, das zu schreiben.
Gut, aber kommen wir zu Walter Kempowski, bei dem Sie dann in die Schule gegangen sind sozusagen.
Sozusagen, ja. Also ich lernte ihn kennen, da war ich 22 Jahre alt. im Herbst 1984 besuchten meine Mutter und ich einmal eines seiner Literaturseminare in Natum, die er bei sich zu Hause abhielt. Ich war damals voller Vorurteile.
Heißt das, er kommt jetzt vor im Bildungsroman?
Er wird im nächsten Roman wird Martin Schlosser Walter Kempowski kennenlernen.
Ja. Okay, gut. Ja.
Als ich ihn das letzte Mal besuchte und ihm erzählte, dass ich jetzt den Kindheitsroman mit dem Jugendroman fortsetze, sagte er, oh wunderbar, dann komme ich ja auch drin vor. Ich musste ihn dann enttäuschen, dass es noch ein bisschen länger dauern werde, aber im nächsten Roman ist es dann soweit. Mir hat immer sehr eingeleuchtet seine Erzählweise, vor allen Dingen in Tadellöser und Wolf und den darauf folgenden Büchern. Es ist ja die Geschichte seiner Familie, auch wenn er behauptet, es sei alles frei erfunden. Das ist natürlich auch ein gewisser Schutzmechanismus. Und er erzählt sehr kleinteilig. Der Erzähler in Tadellöser und Wolf ist ja auch noch ein Kind praktisch und erzählt nicht groß ausschweifend und zusammenhängend wie Honoré de Balzac oder Thomas Mann, sondern es sind einzelne Erinnerungsbilder und Fotografien, kann man es vielleicht auch nennen. Walter Kempowski ist ja auch nicht der Erfinder dieser Schreibweise. Er hat wiederum gelernt von Arno Schmidt, der hat das ganz ähnlich gemacht. Und Arno Schmidt hat wieder andere Vorbilder gehabt dafür. Mir erscheint das sehr einleuchtend, so kleinteilig zu erzählen, wenn der Erzähler selbst eben noch kein reifer Mensch ist, sondern mit kindlichem Blick beginnt und dann mit jugendlichem. Natürlich erweitert sich jetzt im Laufe meiner Romane eben auch die Sprechweise von Martin Schlosser. Das ist ja ganz klar. Ganz am Anfang ist er noch nicht mal 3 Jahre alt und lallt mehr so vor sich hin. Und das ist jetzt in den neueren Romanen anders.
Mhm. Wie kriegt man das hin, dass man so einen Sound schafft? Also den Sound der 80er, sagen wir jetzt mal, wie im Abenteuerroman. Wo... Sie haben diesen riesen Fundus beschrieben, den Sie haben, aber ich denke, das reicht ja noch nicht aus. Das ist ja ein Material, das muss gefiltert werden, das muss durch einen Sprachfilter auch gehen. Ich habe mich gewundert manchmal, wie nah das klingt.
Ja.
Wie kriegen Sie das hin?
Ich fürchte, dass ich Ihnen darüber jetzt tatsächlich gar keine nähere Auskunft geben kann. Ich versuche mich da wieder hinein zu versetzen und das macht mir ja auch Freude. Ich hatte das ja vorhin ausgeführt. Es macht mir besonders Freude, wieder bösartig zu sein, so bösartig wie damals. Das Schöne ist auch, dass manches, was damals für mich selbst schrecklich war, beim Beschreiben dann auf einmal komisch wird. Also ich kann jedenfalls, wenn ich es erzähle, eher drüber lachen als in der Zeit, als ich es erlebt habe. Das hilft natürlich dann bei der Arbeit. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich selbst tatsächlich ein introvertierter Jugendlicher gewesen bin und so viele innere Monologe geführt habe, dass ich die jetzt bloß noch wieder abzuspulen brauche.
Dass das so eine komische Dimension auch gewinnt, ist, verdankt sich unter anderem einem Prinzip des Erzählers Gerhard Henschel und das besteht darin, die Dinge erstmal sich so ein bisschen aufblasen zu lassen und dann reinzupieksen und sie sacken in sich selbst zusammen. Das ist ja nicht nur eigentlich ein sprachliches Verfahren, sondern das ist ja eigentlich auch eine Haltung zur Welt, oder?
Jetzt, so wie Sie es formulieren, kommt es mir so vor, als wäre es immer wieder auch das gewesen, was ich erlebt habe. Also die vielen Illusionen, die Martin Schlosser hat darüber, wie sein Leben dann sich zum Wunderbaren hin verändern werde, das löst sich ja immer auf und zwar nicht in Wohlgefallen. Er hofft dann ja, wenn er aus Meppen fortzieht nach Bielefeld, dass nun das donnernde Leben beginnt und er landet in einer ganz scheußlichen Wohngemeinschaft, in einem scheußlichen Stadtteil. Und mit der Beziehung ist auch nicht alles zum Besten bestellt und er hasst auch seine Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt und das ist einfach alles scheußlich.
Aber ich muss den Martin Schlosser jetzt doch mal gegen seinen Erfinder ein bisschen in Schutz nehmen, denn ich finde, dass ist nicht nur sozusagen das erzählerische Verfahren von Gerhard Henschel in die Illusionen von Martin Schlosser reinzupieksen, sondern Martin Schlosser piekst ja auch selber ganz schön in große Worte rein. Also wie der so mit seinen subjektiv hemmungslosen Urteilen oder hemmungslos subjektiven Urteilen immer wieder so Politikersprechblasen auf die Erde bringt, das hat doch schon was.
In der Regel reicht es ja oft genug, wenn man einfach nur zitiert. Man muss ja nun gar nicht unbedingt viel darüber ausführen, dass Helmut Kohl, der im Laufe des Abenteuerromans dann Kanzler wird, rhetorisch sehr unbegabt gewesen ist. Da muss man nicht viel drüber spotten. Es reicht wirklich, wenn man das zitiert. Es genügt ja in den meisten Fällen eigentlich.
Aber wie gesagt, also Martin ist ja auch ein schlauer Kopf. Übrigens wollte ich gerne noch sagen, bei dieser Familienzeitschrift Auflage ein Stück, da zeichnet sich ja auch schon so ein künftiger Weg von Martin und seinem Erzähler ab.
Gewissermaßen. Ich habe immer gern geschrieben. Auch, also ich lernte schreiben kurz bevor ich in die Schule kam und fing sofort an, Abenteuergeschichten und Märchen und sonst was für wüste Erzählungen zu verfassen. Ich habe auch das große...
Auch die Zeitschriftenbiografie von Gerhard Henschel.
Ja, wie gesagt, darauf konnte ich mich stützen. Ich hatte damals nicht vor, jemals irgendwie eine große Familienchronik zu schreiben. Auch nicht, als ich Walter Kempowski kennenlernte, kam ich nicht im Traum auf die Idee, das nun in irgendeiner Weise zu imitieren. Wie gesagt, das dauerte noch viele Jahre, bis die Idee dafür kam. Vielleicht wäre ich aber auch nie auf die Idee gekommen, den Briefroman zu gestalten nach den Briefen meiner Eltern, wenn ich nicht Walter Kempowski kennengelernt hätte. Das ist durchaus möglich. Er hat selbst ja das große Werk Echolot in vielen Bänden vorgelegt. Ein kollektives Tagebuch sozusagen, in dem erzählt wird, meist aus der Kriegszeit, von vielen Leuten, ein sehr polyphones Werk, und in gewisser Weise ist natürlich mein Briefroman daran angelehnt. Ich ging eines Tages durch die Wohnung und mein Blick fiel auf diese Aktenordner. Ich hatte das ja alles gelesen und dann ging mir sozusagen ein Seifensieder auf und ich dachte, es ist eigentlich viel zu schade, dass das hier bei mir in den Aktenordnern verdämmert. Wenn ich die Namen aller ändere, kann ich aus diesen Briefen einen Roman machen.
Ich wollte aber eigentlich noch ein bisschen raus auf die Doppelexistenz des Gerhard Henschel. Also auf der einen Seite der Autor dieses wuchernden Romanprojektes um Martin Schlosser und seine Eltern und auf der anderen Seite der Satiriker, der Titanic-Mensch, der Kowalski-Zeitschriftenmacher.
Ja.
Das ist sicherlich auch eine Schiene, auf der wir Martin Schlosser später noch antreffen werden, oder?
Ja, es wäre mir selber viel zu langweilig, wenn ich immer nur sozusagen eine Art Buch schriebe. Ich verstehe nicht ganz die Kollegen, die alle 3-4 Jahre einen 600 Seiten Ziegelstein vorlegen, der in gewisser Weise dem Vorgänger ähnelt und nie auf Abwege kommen oder mal eine Idee haben für ein anderes Buch. Und ich liebe sehr die Abwechslung.
Wir machen jetzt Abwechslung, indem wir nochmal Bob Dylan spielen.
Ja.
Sie haben seine Autobiografie übersetzt, zusammen mit Katrin Passig. Wie kam es eigentlich dazu?
Mein Verlag Hoffmann und Kampe hatte die Lizenzrechte erworben und man wusste im Verlag, dass ich Dylanianer bin. Ich sagte aber, ja, aber ich bin kein Übersetzer und bin des Englischen bei Weitem nicht mächtig genug, um mich an solch ein Projekt zu wagen. Dann erzählte ich Katrin Passig davon und wir kamen auf die Idee, dass wir es zusammen machen könnten. Also sie ist ja nun eine exzellente Übersetzerin und kennt sich mit Dylan extrem gut aus. Und so kam ich dazu, wie die Jungfrau zum Kinde gewissermaßen. Es war eine ganz große Herausforderung für uns, denn Hoffmann und Kampe wollte gern, dass die deutsche Übersetzung eher erscheint als das Original. Und wir hatten zunächst nur die unlektorierte Fassung und mussten nachher nochmal Satz für Satz alles vergleichen. Das hatte allerdings den entzückenden Vorteil wiederum, dass wir in den Texten, die wir bekamen, die Hinweise von Bob Dylan ans amerikanische Lektorat mitlesen konnten. Also wenn er mal wieder irgendwas besonders Absurdes behauptet hatte, dann schrieb er in Klammern dahinter in Versalien, "Can't please one of you guys fact check this?" Das hätten wir natürlich nicht zu Gesicht bekommen, wenn wir die lektorierte Fassung bekommen hätten.
Und haben Sie das sportliche Ziel erreicht? War die deutsche Übersetzung?
Die war allerdings eher da. Ja. Wir haben nachher im 22-Stunden-Takt übersetzt. Ich möchte das, glaube ich, nie wieder machen.
Katrin Passig übrigens, falls es bei dem einen oder der anderen unserer Hörerinnen und Hörer geklingelt hat jetzt, das war die, die den Ingeborg-Bachmann-Preis mal gewonnen hat. In welchem Jahr, weiß ich nicht mehr
2006.
Genau. 2006. Und Mitarbeiterin bei der berühmten ZIA, Zentralen Intelligenzagentur in Berlin. Wenn Sie die nicht kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie mal vielleicht nachgucken im Internet. Spannendes Projekt. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt Most of the Time. Warum ausgerechnet diesen Titel, Gerhard Henschel?
Ich könnte so viel über jeden einzelnen Titel erzählen. Lassen wir Bob Dylan lieber für sich selbst sprechen.
Okay.
See her again most of the time. Thank you.
Most of the Time von und mit Bob Dylan, ausgewählt von meinem Gast heute im Doppelkopf in HR2 von Gerhard Henschel. Wir erwarten ja in diesen Tagen, Gerhard Henschel, die Verkündung des Literaturnobelpreises, beziehungsweise wer ihn bekommt im Jahr 2012. Bob Dylan ist ja auf der Liste. Würden Sie ihm den wünschen? Oder wäre das ein Missverständnis?
Er darf den ruhig bekommen. Da hätte ich nichts gegen. Es gibt sicherlich wenige, die Auszeichnungen so sehr verdient haben wie er. Er braucht ihn aber auch nicht. So wichtig ist das ja nun alles nicht. Ich glaube, es interessiert ihn nicht selbst nicht sehr, ob er den nun bekommt oder nicht. Es würde viele Dylan-Fans sehr befriedigen, aber warum, frage ich mich dann. Also, er hat das nicht nötig. Mhm. Und das ist ja ein Quatschpreis im Grunde. Also, wer den schon alles bekommen hat, ist ja überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen.
Okay, das sagen wir all denen, die jetzt auf den Riesenhype warten. Bei der Verkündung, Gerhard Henschel. Wir haben bisher über Ihr riesiges autobiografisches Romanprojekt gesprochen, aber Sie sind ja nicht nur Romanautor, das haben wir auch schon gesagt. Sie waren Redakteur bei der Satirezeitschrift Titanic. Kowalski, was war da das eigentlich für ein Magazin?
Kowalski war eine Neugründung, 1987 gegründet worden von ehemaligen Titanic-Redakteuren in Hamburg mit Geld von einem anderen Verlag. Die hatten ein etwas anderes Konzept als die alte Titanic-Gründergeneration. Kowalski konnte sich 7 Jahre lang über Wasser halten. Da habe ich damals auch zu Beginn der 90er Jahre zu publizieren begonnen. Ein sehr schönes, hedonistisches, freundliches, weltoffenes Magazin, in dem man aber auch lauthals meckern durfte.
Mhm. Sie haben auch Bücher geschrieben über Antisemitismus, über 3000 Jahre Weltuntergang und immer wieder besonders gern auch über die Bild-Zeitung, zuletzt vor 4 Jahren, glaube ich. Jetzt könnte man doch sagen, Gerhard Henschel, das ist doch längst passé, längst erledigt, der Kampf gegen die Springerpresse, oder?
Wie man sieht, hat sich die Bild-Zeitung ja trotz leicht sinkender Auflage immer noch mächtig gut gehalten und sie ist nach wie vor ein Krebsgeschwür in der deutschen Kulturlandschaft. Wenn es nun so wäre, dass alle Welt auf die Bild-Zeitung herabsähe und sie nicht ernst nehme, wäre es vielleicht was anderes, aber sie hat ungeheuer großen Einfluss. Alle gehorchen ihr, der ganze Bundestag kuscht vor der Bild-Zeitung, die gesamte Sport- und Fernsehprominenz kuscht vor der Bild-Zeitung. Obwohl dort täglich Menschen publizistisch hingerichtet werden. Das ist dreckigster, übelster Treppenhausklatsch, der auf Seite 1 breitgetreten wird. Mir scheint, dass vielen Leuten die humane Fantasie fehlt, sich in die Menschen hineinzuversetzen, die dort geschlachtet werden, die dort in die Jauchegrube getunkt werden. Aber die Redakteure werden in Schloss Bellevue empfangen. Sie dürfen Bibelausgaben edieren mit persönlichen Texten von Benedikt dem 16. Eigentlich müsste man diesen Menschen die Tür vor der Nase zuknallen, aber es tut keiner. Und insofern ist noch immer aller Anlass, sich dagegen in irgendeiner Weise aufzulehnen. Ich weiß natürlich, wie aussichtslos das ist, sei es mit Satiren in der Tageszeitung oder mit Texten in Titanic oder auch mit Büchern in kleineren oder auch größeren Verlagen, dagegen etwas auszurichten. Aber tun sollte man es trotzdem.
Wie erklären Sie sich, dass auch Kritiker oder Skeptiker sich plakatieren lassen mit Slogans für die Bild-Zeitung.
Ja, wir erleben es ja leider, dass selbst Alice Schwarzer Werbung für die Bild-Zeitung betreibt. Tja, naja, gut, ich habe von dieser Dame noch nicht so sehr viel gehalten. Ich betrachte das einfach als Ausfluss einer geistigen Korruption. Man passt sich da an oder es gibt, wie der Kritiker Gustav Seibt es mal nannte, eine gewisse faulige Amüsiertheit über die Bild-Zeitung. Mhm. Neulich stand ich an der Tankstelle und sah wieder auf eine Schlagzeile, der ich entnahm, dass Helge Schneider angeblich von seiner Freundin verlassen worden sei. Das wurde dann in Bild höhnisch mit der Schlagzeile an die Öffentlichkeit gebracht. Helge Schneider, Beziehung im Katzeklo. Wirklich einfach dreckigster, schmutzigster Treppenhausklatsch. Und die Leute, die sich anpassen und da mitmachen, unterstützen das natürlich. Und wie gesagt, viele haben einfach Furcht vor der Bild-Zeitung. Mhm. Sie hat ja gegen jeden was in der Hand. Und wer von der Bild-Zeitung fallen gelassen wird, zumindest die Prominenten, der hat es wahrlich nicht leicht.
Nun könnte man auf der anderen Seite auch sagen, die ursprüngliche Stoßrichtung des intellektuellen oder des studentischen Protests gegen Bild damals in den 60er Jahren war eine politische.
Ja.
Wenn man sich anguckt, welche politischen Positionen Bild heute vertritt, dann würde man sagen, dass ist nicht immer nur unvertretbar. Aber darum geht es Ihnen offensichtlich gar nicht.
Nein, die politische Stoßrichtung der Bild-Zeitung ist mir vollkommen egal. Darum geht es ja auch nicht. Also mir zumindest nicht. Mhm. Günter Wallraff hatte natürlich auch politische Absichten, als er sich in den 70er Jahren gegen die Bild-Zeitung wandte. Aber seinen Büchern kann man eben auch entnehmen, was damals angerichtet wurde, einfach mit Menschen wie Prominente oder Nicht-Prominente von der Bild-Zeitung tatsächlich in den Selbstmord getrieben wurden. Und darum geht es mir. Ich finde, dass Verlagshäuser durchaus politische Tendenzen haben dürfen. Es gibt ja eine Pressevielfalt, die dann den Pluralismus sozusagen politisch gewähren kann. Und warum soll die Bild-Zeitung nicht unternehmerfreundlich sein oder die CDU der SPD vorziehen? Ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch tut oder nicht, aber darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass sie einfach ein schändliches Instrument zur Knechtung von Menschen ist, zum Zerschlachten und Ausweiden der Intimsphäre.
Ich glaube, das ist Ihre These, dass der Mensch in seiner Sprache, in ihren Phrasen, toten Metaphern und banalen Lebensweisheiten die Wirklichkeit weniger begreift, als zurichtet oder abwehrt. Ist das von Ihnen? Ich glaube, das habe ich im Zusammenhang mit Ihnen jedenfalls gelesen. Wäre das Ihr Credo?
Ich überlege gerade, ob das mein Stil ist. Ich komme nicht ganz dahinter, wenn es von mir ist, wo ich das veröffentlicht haben könnte. Ich glaube nicht, dass das von mir ist. Aber ich müsste länger darüber nachdenken und kann jetzt nichts Druckreifes aus dem Ärmel schütteln.
Also auf jeden Fall, Sprachkritik ist ja in Ihrem Romanwerk im Grunde implizit auch immer da.
Ja.
Na, wir haben es ja vorhin von der Rhetorik von Helmut Kohl zum Beispiel auch gehabt. Ja, es reicht eigentlich zu zitieren, um zu blamieren.
Oft genug, ja.
Mir ist aufgefallen, wie, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zum Abenteuerroman, mit dem wir heute angefangen haben, Gerhard Henschel, dass Ihr Martin Schlosser in sexuellen, also sagen wir in intimen Dingen, sehr diskret ist.
Ja.
Woher kommt das? Beschäftigt ihn das nicht? Oder spricht er darüber nicht? Oder was
doch,
ist das?
Durchaus. Und wenn man genau liest, bekommt man natürlich auch einiges mit. Es ist natürlich etwas ulkig, dass man im 21. Jahrhundert gefragt wird, warum man nicht indiskreter ist. Es sind natürlich in der Literatur des 20. Jahrhunderts alle Maßstäbe gesprengt worden. Wenn man beispielsweise die Romane von Philip Roth liest, die sehr komisch sind, Portnoys Beschwerden beispielsweise, auch ein tragischer Roman, aber auch einer, in dem es viel zu lachen gibt. Sowas geht auch, aber da muss jeder seinen eigenen Stil finden. Das hat jetzt keine grundsätzlichen, weltanschaulichen Überlegungen, die dem zugrunde liegen.
Wenn wir jetzt von der Macht der Presse ausgehen, die von der Bild-Zeitung gerne missbraucht wird, würde ich Sie gerne noch auf was anderes ansprechen, gerade auch im Zusammenhang mit der Titanic, für die Sie mal tätig waren. Da war ja diese Papstkarikatur vor einiger Zeit, die so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat. Aber wie stehen Sie zur Frage der Mohammed-Karikaturen?
Also ich würde ungern wollen, dass wegen einer Satire von mir Menschen sterben müssen. Und viele dieser Mohammed-Karikaturen sind ja auch einfach schlecht. Das sollte natürlich das erste Kriterium sein, ob sie gelungen sind oder nicht. Andererseits wäre es selbstverständlich entsetzlich, wenn wir uns von fanatisierten Wüstenbewohnern vorschreiben lassen, worüber wir lachen dürfen.
Das ist ein Dilemma. Wie kommen wir da raus?
Das weiß ich nicht. Es ist wirklich ein Dilemma, ja.
Für Martin Schlosser, den realistischen Agnostiker und Helden des, nicht nur des Abenteuerromans, sondern auch des Kindheits-, des Liebes-, des Jugendromans vorher, haben sich die Utopien, ich will nicht sagen vielleicht unbedingt diskreditiert, aber sie haben keine große Anziehungskraft mehr. Und ein gewisser kulturpessimistischer Zug ist, glaube ich, auch nicht zu übersehen bei dem Ganzen. Und trotzdem weigern Sie sich, Gerhard Henschel, ich habe vorhin erwähnt, dass Sie über 3000 Jahre Apokalypse-Gläubigkeit geschrieben haben, einzustimmen in den Chor der Untergangspropheten. Was ist Ihr Motto fürs Weitermachen, Weiterwursteln?
Also, ich hüte mich immer wieder davor, kulturpessimistisch zu werden. Ich weiß, dass sehr viel Anlass dazu besteht, aber man kann auf eine sehr simple Weise kulturpessimistisch werden und man redet dann daher, wie die Leute bereits vor 50 Jahren geredet haben, dass die Jugend schlechter wird oder dass die Menschen keine Bücher mehr lesen oder illiterat werden und dass in der Schule viel mehr Grammatikfehler in Deutschaufsätzen zu finden sind als noch vor so und so vielen Jahren. Manches daran stimmt ja auch immer, aber wenn man sich dann mit älteren kulturpessimistischen Klagen beschäftigt, stellt man fest, dass im Prinzip alle diese Klagen immer schon da gewesen sind. Vor 10, vor 20, vor 50, vor 100, vor 200, vor 300, vor 400 und vor 1000 Jahren war das Gejammer immer schon groß darüber, dass wir in einer Zeit des kulturellen Niedergangs leben. Es gibt natürlich auch Zeiten des kulturellen Niedergangs und es gibt auch in unseren Tagen Zeiten, also einen gewissen Niedergang zu beklagen. Ich könnte jetzt noch ein passendes Beispiel dafür anführen.
Gerne.
Mir wurde erzählt, dass bis weit in die 60er Jahre hinein in guten Hotels die Bild-Zeitung nicht auslag und auch nicht in der ersten Klasse der Lufthansa. Das waren noch Zeiten. Da haben wir wirklich einen eklatanten Niedergang zu beklagen.
Sie schreiben dagegen an, mit welcher Hoffnung?
Tja, da fragen Sie mich was Schweres, denn ich kann natürlich nicht sagen, dass ich die Hoffnung hätte, damit in irgendeiner Weise an der Auflage der Bild-Zeitung etwas zu ändern. Aber man kann natürlich an ihrem Ansehen etwas ändern, zumindest in gewissen Kreisen. Und manchmal schmerzt es dann ja auch tatsächlich die Menschen bei der Bild-Zeitung. Ihr Herausgeber Kai Diekmann hat einmal die Taz wegen einer kleinen Satire von mir verklagt und wollte 30.000 Euro Schmerzensgeld haben. Ich war sehr erstaunt, dass jemand, der diesen Beruf hat, ein solches Glaskinn besitzt. Er musste dann allerdings auch die abermals schmerzhafte Erfahrung machen, dass das Landgericht Berlin eben kein Schmerzensgeld zuerkannte. Und es steht wunderbarerweise auch im rechtskräftigen Urteil drin, dass dem Kläger kein Schmerzensgeld zustehe, weil er Chefredakteur der Bild-Zeitung ist. Das war immerhin dann ein kleiner Achtungserfolg, was auch immer es helfen mag.
Die Widerstandskraft einzelner Stärken, sowas könnte man vielleicht allenfalls noch von solchen Urteilen und von solchen Büchern wie denen von Gerhard Henschel sich erhoffen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Hoffmann und Kampe habe ich, glaube ich, schon gesagt, der Verlag des Abenteuerromans Gerhard Henschel. Gerhard Henschel war mein Gast hier im gläsernen Studio auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir hören zum Schluss noch ein bisschen Musik, jetzt nicht von Bob Dylan, sondern von einer CD, die heißt Ballads and Barricades, das Kapital, Plays Hans Eisler. Der hat auch irgendwie ein Jubiläum in diesen Tagen. Und er beschreibt jetzt musikalisch etwas, worauf wir lieber verzichten würden, aber wohin es dann viele im 20. Jahrhundert getrieben hat und heute auch immer noch treibt. Landschaft des Exils.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.